Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit diesem Wochenspruch möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst auf der Tannenhöhe. Und es wird ein besonderer Gottesdienst werden. Wir haben nämlich Ehepaar Lemag unter uns. Sie arbeiten mit in der Seemannsmission in Hamburg. Und ja, wenn man sich da vorstellt, diese großen Containerschiffe und es sind so viele Nationalitäten verschiedene Menschen und sie haben Kontakte und ja, wir werden noch mehr davon hören, auch heute Abend vor allem. Und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind von Hamburg und Herr Lemag, dass Sie uns den Gottesdienst halten werden. Vielen herzlichen Dank. Wir beten. Herr Jesus, wir möchten dich loben und preisen. An diesem Sonntagmorgen, du bist auferstanden und du lebst und der Himmel ist offen durch dich. Wir danken dir für dein Kreuz. Wir danken dir für die Vergebung unserer Schuld, dass wir einfach kommen dürfen. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir es hören dürfen. Und überall auf der Welt treffen sich jetzt Menschen, die dein Wort hören. Und dein Wort ist so stark und lebendig. Und danke, Herr, dass du die Herzen berührst und neu machst. Herr, wir bitten dich auch besonders für unsere Geschwister, die verfolgt werden, die sich heimlich treffen. Ja, du bist auch ihnen so ganz gegenwärtig. Wir bitten dich um deine Hilfe für sie. Und auch für unsere Geschwister in der Ukraine bitten wir dich, dass du deine Hilfe und deine Gegenwart zeigst. Herr Jesus, du weißt, was wir alles auf dem Herzen haben und wir möchten es jetzt dir bringen in der Stille. Herr Jesus, du bist in unserer Mitte und segnest uns durch dein Wort. So öffne unsere Herzen und stärke Herrn Lemag. Danke, Herr. Amen.
Schön, mal wieder hier zu sein. Wegen Corona sind das schon 3 Jahre her. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ja, wir sind Seemannsmissionare. Hamburg hat mehrere Seemannsmissionen. Und wir sind von der Allianzmission dort angestellt. Die Missionen haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber kommt gerne alle heute Abend. Ich denke, es gibt spannende Berichte, Zeugnisse von Menschen, denen Jesus begegnet ist. Aber nun starten wir mit der großen Umkehrung. Was es damit auf sich hat, das wird sich dann so nach und nach zeigen. Ich fange mal so an. Seitdem Jesus von den Toten auferstanden ist, ist nichts mehr, wie es zuvor war. Und wenn man diese Tatsache nicht grundsätzlich und bei allen Fragen und Angelegenheiten mit einbezieht, fehlt eigentlich die wichtigste Komponente überhaupt. Jesus ist ja nicht nur deshalb die Wahrheit, weil er mehr Wahres über Gott und die Welt gesagt hat, als alle Religionsstifter, Weisen und Philosophen der Welt zusammengenommen. Er ist vor allen Dingen deshalb die Wahrheit, weil es außer ihm und neben ihm keine Wahrheit im absoluten Sinne gibt. Er ist die Wahrheit in Person. Nun ja, das sind alles ziemlich kernige Behauptungen, die hier aufgestellt wurden. Es gibt doch aber auch andere Menschen, die viel Wahres gesagt haben, oder? Also, wenn zum Beispiel Mohammed davon spricht, dass Gott gnädig ist, dann ist diese Aussage von ihm für sich genommen doch auch richtig, oder? Ja, das sieht zunächst danach aus, aber ohne dass sie im Lichte der Auferstehung Jesu betrachtet wird, führt sie zwangsläufig dann doch irgendwie am Ziel vorbei. Denn Gottes Gnade hat sich am allerstärksten in Jesus Christus, in seinem Sterben und seiner Auferstehung gezeigt. Doch das hat Mohammed geleugnet. Im Islam ist Allah unter Umständen denen gnädig, die sich gut genug anstrengen, das Richtige im Sinne des Korans zu tun. Eigentlich ein Satz, der nach der Bibel schon in sich ein Widerspruch ist. Denn die Guten, wenn es sie gäbe, sie bräuchten ja keine Gnade. Nein, der lebendige Gott ist denjenigen gnädig, die ihre Schwäche und Sündhaftigkeit eingestehen und bereuen. Und das veränderte Leben folgt danach, und zwar aufgrund von Liebe und Dankbarkeit und nicht, weil man sich irgendetwas verdienen muss. Es ist schon so, dass Mohammed den Begriff Gnade anders gefüllt hat, als die Bibel es tut. Mindestens aus zwei Gründen. Wie gesagt, er wird dann doch irgendwo auch mit den eigenen Bemühungen in Verbindung gebracht, und zweitens ist er doch auch irgendwo immer noch unsicher. Inshallah. Das ist etwas, was Moslems oftmals sagen. Ja, wenn Gott will, wenn der Gott will, dann ist er gnädig. Moslems kennen eigentlich keine Heilsgewissheit. Aber wie ist es denn mit orthodoxen Juden? Die meisten von ihnen kennen das Alte Testament, also die wirklich ultraorthodoxen, fast auswendig. Die Männer tun, die arbeiten nicht, die tun nichts. Sie lernen nur Tora von morgens bis abends, ihr Leben lang. Sie müssen noch viele, viele richtige Erkenntnisse haben über Gott. Das ist wahr. Und doch hat Paulus gerade im Hinblick auf seine religiösen Landsleute gesagt, und heute werden wir viele Bibeltexte hier einblenden, ich habe ohne Unterlass große Traurigkeit und Schmerzen in meinem Herzen. Ich selber wünschte, verflucht zu sein, von Christus getrennt, für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, ja, denen die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Väter, ihnen gehört so viel. Sie haben unendlich viel, aber ohne Jesus, ohne das Wissen um seine Auferstehung, fehlt ihnen das Entscheidende. Die orthodoxen Juden brauchen, so wie alle Menschen, egal woher sie kommen, den Messias, auf den ja ihre sämtlichen prophetischen Schriften hinweisen. Nach seiner Auferstehung hat Jesus diesen zwei niedergeschlagenen Männern, die auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus waren, ja, mit deutlichen Worten ins Stammbuch geschrieben: O ihr Toren, ihr Dummköpfe, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann, und er fing an, bei Moses, ich kann mir gut vorstellen, Mose 3, 20, 15 oder 20, ja, bis zur letzten Seite dann auch des Alten Testamentes, und legte in die Schriften aus. Überall, das ganze Alte Testament spricht von Jesus. Er wird niemals bei Namen genannt, und doch ist immer irgendwie auch von ihm die Rede. Und er gab ihnen so einen Crashkurs durchs Alte Testament hindurch. Und eine der roten Fäden durch die Propheten, die Weisheitsschriften, durch die Tora, ist eben Jesus. Manchmal oft verborgen, manchmal sehr deutlich, manchmal durch Bildersymbolik, aber Jesus ist durchgehend präsent. Sollte man Jesus Denkmale bauen? Ja, ich weiß nicht, was so die Intention war bei dieser Statue, aber dem bemerkenswerten Religionsstifter Jesus ein Denkmal zu bauen, ist doch problematisch. Ja, Denkmale sind Orte, wo man Toten gedenkt, bedeutenden Verstorbenen werden Wallfahrtsorte eingerichtet, wo man meint, etwas von ihrer Aura zu spüren, ihnen vielleicht mystisch näher zu sein. Also ich gehe davon aus, dass Jesus nicht so sehr daran interessiert ist, dass man ihm Denkmale baut. Ihm ist das viel wichtiger, dass er in unsere Herzen einzieht. Da will er hinein. Doris und ich hatten das Privileg, schon zweimal in Israel zu sein. Und diese Stufen dort, das sind die Originalstufen, älter als 2000 Jahre alt, vom Teich Siloa hoch zu dem damaligen Tempel. Also über diese Stufen ist Jesus Christus gegangen, hundertprozentig. Also da kann einem schon so ein Schauer über den Rücken laufen, finde ich. Das zu bedenken, da ist Jesus längst gegangen. Es ist also absolut interessant, Israel zu bereisen und all diese Orte zu sehen. Und die Bibel wird schon auch nochmal auf eine andere Weise lebendig, wenn man die Orte mit den biblischen Texten in Verbindung bringt. Aber doch, denke ich, ist es wichtig, dann irgendwann nochmal wieder einen Schritt zurückzutreten und sagen, super, wer die Möglichkeit hat, das zu tun. Aber wer es nicht hat, wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann ist er überall, wo du bist. Dann ist das eine tolle Sache, das zu sehen. Aber nichts hängt davon wirklich ab. Das Heil sowieso nicht. Weil Jesus ist eben kein Religionsstifter. Bei Religion handelt es sich ja um den Versuch von Menschen, sich den Weg zu Gott zu erarbeiten, aufzusteigen. Ehrbare Versuche, und ich denke, wir sollten nicht geringschätzig auf Menschen herabblicken, die auch in dieser Weise auf der Suche nach Gott sind. Wir sollten sie wertschätzen und sie in ihrer Suche unterstützen. Aber es ist eben doch so, dass alle Selbsterlösungsversuche von Menschen letztendlich zum Scheitern verurteilt sind. Es geht in der Bibel nicht um Religion, überhaupt nicht. Es geht ums Evangelium, und die gute Nachricht spricht davon, dass sich Gott eben einen Weg von oben zu uns Menschen herabgebahnt hat. Und dass wir uns eben nicht selbst zu erlösen brauchen, sondern dass die Errettung als unverdientes Geschenk angeboten wird. Und darum geht es auch beim Großteil unserer Arbeit oder den Seeleuten. Immer wieder um diesen Punkt, nicht Religion, sondern Evangelium. Nicht eigene Bemühungen zur Selbsterlösung, sondern Gnade, die wir im Glauben in Anspruch nehmen. Und das hat eben schon viel mit dieser großen Umkehrung, um die es heute geht, zu tun, weil sämtliche Religionen, eigentlich alle in irgendeiner Weise, zwar auch unterschiedlich, aber in irgendeiner Weise so, dass man sich das Paradies oder den Himmel oder wie man auch immer den Ort der Sehnsucht bezeichnet, doch verdienen muss. Und das Evangelium spricht von einem Geschenk. Religion erwartet, dass man sich den Weg zum Himmel hoch erarbeitet, und das Evangelium spricht davon, dass Jesus sich auf dem Weg zu uns herabbegeben hat. Religionen fordern Opfer in irgendeiner Weise. Jesus wurde selber zum Opferlamm. Die große Umkehrung. Tatsächlich, wenn es Karfreitag ohne Ostern gäbe, dann müssten wir nach 2000 Jahren immer noch in Trauer, in Schwarz gekleidet herumlaufen. Und Paulus führt im ersten Korintherbrief aus, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige von unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Und denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid auch ihr noch in euren Sünden, so sind auch die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Also es hängt alles an dieser einen Frage. Nochmal betont, wir sollten Menschen muslimischen oder jüdischen Glaubens oder welchen Glauben sie auch immer haben, von ganzem Herzen lieben und wertschätzen. Und nichts sollte uns dazu veranlassen, mit einer gewissen Arroganz aufzutreten. Wir wissen es ja nun. Wir wissen es doch auch nur aufgrund von Gnade, nicht weil wir irgendwie es uns verdient hätten. Aber auf der anderen Seite dürfen wir eben nicht auf die vielen postmodernen Lautsprecher hören, die unablässig tönen, dass alle Religionen lediglich unterschiedliche Wege zu demselben Gott sind. Nein, wer einen toten Jesus verkündigt, hat keinen Anteil an ihm. Wer einen Jesus unter anderem predigt, hat die Heilige Schrift nicht auf seiner Seite. In Apostelgeschichte 4,12 bezeugt Petrus mutig vor dem Hohen Rat, dass Errettung ohne Jesus eben nicht möglich ist. Er, der vor wenigen Wochen noch seinen Herrn unter Eid und Selbstverfluchung verleugnet hat, riskiert jetzt sein Leben, indem er eben bezeugt, es gibt in keinem anderen außer Jesus das Heil. Auch ist in keinem anderen Namen unter dem Himmel Menschen gegeben, durch den sie sollten selig werden. Ohne die Auferstehung Jesu würden auch wir nicht auferstehen. Es gäbe keine Ewigkeit im Himmel für uns. Und wir müssen das so stark betonen. gerade in dieser so vielstimmigen Zeit, wo alles, nahezu alles relativiert wird. Und diese Attacken auf die biblischen Wahrheiten, ja, die kommen ja nicht nur aus der säkularisierten Welt, sondern mitten aus den Kirchen heraus. Auch evangelische Freikirchen sind davor durchaus gefährdet. Vor einigen Monaten wurde ein Buch veröffentlicht, Glauben, Lieben, Hoffen heißt es, das von den leitenden Jugendreferenten der Baptisten und der Freien Evangelischen Gemeinde, das ist unsere Gemeinde, von Doris und mir, verantwortet wird. Eine Handreichung für junge Leute gedacht mit vielen, vielen Artikeln zu ganz vielen Themen der Bibel. Manches Gute und Richtige ist dort abgedruckt, aber daneben gibt es von Gastautoren Behauptungen, die das Sterben Jesu für unsere Sünden in Frage stellen. Gott braucht kein stellvertretendes Opfer, wird dort proklamiert. Was wäre das für ein Gottesbild? Gut, dieses Buch soll nach massiver Kritik nicht mehr nachgedruckt werden, aber dass es überhaupt veröffentlicht wurde, ich glaube, das wurde im Zeitraum von 4 Jahren so zusammengestellt und dass dann niemand mal irgendwann die Reißleine gezogen hat von den Verantwortlichen, das ist eben unverantwortlich. Und gerade weil da manches Wahre neben solchen katastrophalen Aussagen steht, was sollen denn ungefesselte Jugendliche, aber auch sonst Menschen in diesem vielstimmigen Chor in der heutigen Gesellschaft mit solchen Sachen nebeneinander anfangen? Wie soll das eingeordnet werden? Das sieht ja richtig lecker aus, ne? Oh, meine Güte. Aber was wäre, wenn man dir sagen würde, das ist alles super Qualität, alle Nahrungsmittel, 99,9% und nur 0,1% dieser Mahlzeit ist mit einem absolut tödlichen Gift versehen. Das müsste alles in den Müll. Ja. Das Buch, das ich habe es mir gekauft, weil ich es wissen wollte, ich habe es halb gelesen, habe ich es doch weggeschmissen. Das ist so eine Mahlzeit, mit der kann man nichts anfangen. Ja, man weiß es ja nicht, ist das vielleicht einer der Dips oder der Wein oder die Pommes, was ist vergiftet? Dadurch, dass Jesus aber von den Toten auferstanden ist, hat er das Reich Gottes in die Gegenwart, in diese sichtbare Welt herabgeholt. Das heißt, dass der Himmel zumindest ein Stück weit hier auf die Erde gekommen ist. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt denn das Reich Gottes, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das ist der Fall dadurch, dass Jesus gekommen ist. Und seitdem breitet sich das Gottesreich weltweit gesehen unaufhörlich aus. In der westlichen Welt, ich weiß es nicht, vielleicht schrumpft es, aber weltweit gesehen unaufhörlich. Und wir betreten dieses Reich durch Buße und Glaube an Jesus, denn es ist ja unsere Verantwortung, dass wir uns klar bekehren, zu ihm hinkehren und als unmittelbare Antwort darauf schenkt Gott die Wiedergeburt. Also fallen irgendwie beide Ereignisse zusammen, das sind zwei Seiten von einer Medaille. Also es geht um viel mehr als nur ein neues Glaubensbekenntnis zu akzeptieren oder eine bessere Ethik, denken wir an die Bergpredigt. Nein, in diesem Königreich einzutreten heißt, fortan einem anderen König gegenüber loyal zu sein. Und ich bin so dankbar, dass eben auch für die verfolgten Christen gebetet wurde. Weltweit gesehen, nach Open Doors, gibt es ungefähr 380 Millionen Christen, die Jesus gegenüber treu und loyal sind, obwohl sie in Regimen leben, wo äußerst großer Druck auf sie ausgeübt wird. Viele riskieren ihr Hab und Gut, ihre Ehre, ihren Platz in der Gesellschaft, ihre beruflichen Chancen, ihre Familie, ihre körperliche Unversehrtheit, ja, ihr Leben, weil sie Jesus gegenüber treu sind. Vielleicht werden wir von Gedanken bestimmt, was mögen wohl andere Leute sagen oder über uns denken in bestimmten Situationen. Doch die Jesus lieben, die werden von einem ganz anderen Sehnen erfüllt. Nämlich ihm zu gefallen, ihn zu ehren, ihn zu erfreuen und ihm zu dienen. Und das sind so die Beweggründe, die unser Herz ausfüllen sollten. Und wenn das nicht mehr so ganz der Fall ist oder vielleicht auch nie war. Man sollte sich immer wieder auch diese grundsätzlichen Fragen stellen. Vielleicht die eine, dass man sich wirklich fragt, habe ich mich jemals ernsthaft und nachhaltig bekehrt? Bin ich ein Kind Gottes oder bin ich christlich oder bin ich ein Christ? Und auch da kann man sich ja täuschen. Man kann getauft sein, man kann Mitglied einer Kirche oder einer Freikirche sein, ohne dass man zwangsläufig deswegen allein schon ein Kind Gottes ist. Jesus warnt uns ja vor dieser ernsthaften Möglichkeit, dass er auch einmal Menschen sagen muss, ich kenne euch nicht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich einst ernsthaft bekehrt hat, aber dass diese Loyalitäten nicht mehr so ganz klar geregelt sind. Und da ist der beste Weg, Buße zu tun. Ja, wir denken ja heute über die große Umkehrung nach. Jesus hat sich klein und schwach gemacht und er hat sich seinen Geschöpfen ausgeliefert. Der heilige Gottessohn als hilfloses Kind geboren, in einer Krippe gelebt, sein ganzes Leben war von Demut und Armut geprägt und sein Ende hilflos an ein Kreuz festgenagelt und dem Spott der gaffenden Menge ausgeliefert. Aber das, was die Welt für ein vollkommenes Scheitern hielt, hat Gott in den größten Sieg aller Zeiten verwandelt, die große Umkehrung. Der Sieg Jesu über die Hölle, über den Tod, über den Teufel, über die Sünde. Jesus Christus ist heute, auch heute schon, der triumphale Herr aller Herren, der König aller Könige. Und ausnahmslos alle Knie werden sich vor ihm beugen müssen. Besser ist, wenn man es jetzt schon macht, freiwillig und aus Liebe und Dankbarkeit heraus. Und die, die es nicht tun wollen und die sich gegen ihn auflehnen, die werden es einmal müssen. Und niemand wird diesem Tag entrinnen können, auch nicht Herr Putin oder wer auch immer. Dieser Tag wird kommen und das ist ja auch gut so. Gerechtigkeit wird hergestellt werden. Aber wichtig zu sehen ist eben, Gott erlöst eben durch Schwäche und nicht trotz ihr. Es war genauso geplant. Es ist die große Umkehrung der Maßstäbe, die ansonsten in der Welt gelten. Wir lesen das ja in Philipper 2, diese bekannte Worte, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und war dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller der Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es war ja schon so, dass zur Zeit Jesu die Botschaft vom Reich Gottes im Widerspruch zu allen Maßstäben und Denkkategorien stand. In unserer Zeit wird ja der christliche Glaube oft als etwas Traditionelles angesehen und weniger als etwas Revolutionäres und nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein. In Wirklichkeit geht es um die große, in sich geschlossene Geschichte, wie Jesus die Welt durch die große Umkehrung erlöst. Jedenfalls dieses Angebot macht. Die Juden erwarteten einen Messias, der ein einziges Mal kommen sollte. Stattdessen sprach Jesus von einem Messias, der zweimal kommt. Das erste Mal in Schwachheit und eben nicht mit großer Kraft. Und das zweite Mal als Richter. Aber auch nicht in der Weise, wie man sich ihn erhofft hat, als politischer Befreier. Und damit ist dieses Gottesreich, das sich so in zwei Etappen entfaltet, mit den Augen der Welt betrachtet, irgendwie ein komisches, ein verkehrtes Königreich. Und der König kommt eben in einer Art und Weise, der die Werte dieser Welt auf den Kopf stellt. Eben nicht mit Macht und Stärke beim ersten Mal, sondern in Schwachheit, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Und daraus ergeben sich eben auch für uns entscheidende Konsequenzen. Denn wenn wir Teil dieses Königreichs sein wollen, müssen wir bereit sein, nach den Regeln dieses Reiches zu leben. Und da geht es eben nicht darum, Macht auszuüben, sondern Jesus zu folgen, ein dienendes Herz zu haben, vielleicht zu leiden, zu vergeben, zu opfern und dass wir willens sind, den unteren Weg zu gehen. Wo ich bin, soll mein Jünger auch sein, sagt Jesus. Und hier wird die große Umkehrung eben auch sehr konkret für uns, denn so lebt man normalerweise nicht. Und sie bedeutet eben auch diese große Umkehrung, dass wir es lernen müssen, die Welt auch mit anderen Augen zu sehen. Wir verehren eben nicht die Kompetenten und die Starken und die Erfolgreichen. Wir verneigen uns nicht vor den Reichen und Brillanten und Fähigen dieser Welt, sondern wir strecken den Schwachen und denen, die am Rande stehen, die Hand entgegen. Ja, in diesem Zusammenhang ein Zitat, der darf ja hier nur nicht fehlen, von Karl Lagerfeld. Ja, in seiner Extravaganz und in seinem Narzissmus ist er sicherlich nahezu unübertroffen, aber irgendwo steht er doch auch exemplarisch für unsere heutige Zeit, jeweils hier im Westen. Meine Devise ist, also hier trägt er sich gerade selbst voran oder wie auch immer, ja. Meine Devise ist, nach mir die Sinnflut, es fängt mit mir an, es hört mit mir auf, sonst ist mir alles total egal, nur meine Arbeit und ein paar Menschen sind mir durchaus nicht egal. Also meine Kernkompetenz sind jetzt keine Modeschauen oder so, aber ich habe mir sagen lassen, wenn dann die Kollektion vorgestellt wurde, dann zum Ende, dann schritt er dann ein und betrat die Bühne oder auch bei besonderen Anlässen, dann wurden Worte gebraucht oder wurde ihm gehuldigt und gesagt, wir verneigen uns vor ihnen und ihrem Werk. Und ja, also schon extrem, aber wie gesagt, auch ansonsten, ich habe das so die letzten Jahre beobachtet, man hört auch in Interviews, zum Beispiel wenn Sportler einen schönen Erfolg errungen haben, immer mehr so selbstverständlich solche Worte wie, ich bin stolz auf mich. Also wenn es gut läuft, dann sagen wir, ich bin stolz auf uns und unser Team, aber oft auch, ich bin stolz auf mich. Und das wird in der allgemeinen Wahrnehmung, so habe ich das Empfinden, gar nicht als arrogant empfunden, sondern als ein gesundes Selbstbewusstsein. Man lässt sich feiern und wenn es sein muss, dann feiert man sich eben auch selber, in aller Öffentlichkeit. Ja, und Paulus hält dem entgegen, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schande mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Denn durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Ja, auch hier ne, wieder diese Umkehrung der Maßstäbe, vollkommen entgegengesetzt, so wie auch wir gerade hier in der westlichen Kultur ticken. Wir können auch von der Umkehrung der Vergeltung sprechen, bei der die erhofften Früchte des sündigen Lebens sich irgendwann eben doch als Flüche empuppen. Das ist nicht immer sofort der Fall, aber so zum Gotteszeitpunkt dann eben doch. Die Freiheiten und Belohnungen, welche die Sünde scheinbar bieten, bringen in Wirklichkeit eben Unfreiheit und Strafe. Es ist so, als wenn die Sünde so einen Bumerang-Effekt hat. Irgendwann wird der Verräter selbst verraten und der Lügner belogen und wer sich alle Freiheiten nimmt, wird irgendwann Sklave seines ausschweifenden Lebens. Vielleicht kann man das so mit Timothy Keller gut ausdrücken. Das Leben jedes Menschen verläuft eigentlich so im Rahmen dieser beiden Grundmuster. Das Schön, die guten Dinge dieser Welt, die wir für Segen halten. Schönheit, Macht, Komfort, Erfolg, Anerkennung. Ist alles nicht unbedingt negativ, ja? Aber die wir ohne Gott empfangen, werden zu Flüchen, die uns versklaven und verzehren. Und die schweren Dinge der Welt, die uns als Flüche erscheinen, Schwachheit, Entbehrung, Verlust, Zurückweisung, die wir aber im Glauben an Gott annehmen, die verwandeln sich in Segen. Und er fährt fort, die guten Dinge dieser Welt gibt es, dann gibt es die schweren Dinge dieser Welt und die besten Dinge dieser Welt. Zu den besten Dingen gehören Gottes Liebe, seine Herrlichkeit, Heiligkeit, Schönheit. Und die Botschaft der Bibel lautet, dass der Weg zu den besten Dingen dieser Welt, also oftmals nicht unbedingt über die schönen Dinge dieser Welt laufen, ich will es nicht ausschließen, aber oftmals nicht, sondern oftmals eben auch über die schweren Dinge dieser Welt. Es ist ja nicht so, dass wir uns nach den schweren Dingen sehnen. Also ich stöhne auch darüber, wenn oder bin unzufrieden, wenn mir Widrigkeiten passieren. Es ist ja nicht darum der Fall, dass wir das nun uns irgendwie wünschen oder so. Aber ja, bei Gott laufen die Dinge, auch das geistliche Wachstum, das Reifen, oftmals eben auch über die schweren Dinge dieser Welt. Und auch hier kann Paulus uns einiges zu sagen, wo er schreibt dann, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch erfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über allermaßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Eine andere Perspektive. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, vergänglich, und was unsichtbar ist, das ist ewig. Und wenn wir erkennen, dass der Herr der große Umkehrer ist, der Gott, der nach dem Tod das Leben, nach der Kreuzigung die Auferstehung bringt, der die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein lässt, ja, dann können wir auch mit dieser neuen Perspektive auch in dunklen Tagen Mut fassen. Noch ein paar Beispiele, dass Gott meistens entgegengesetzt zu unseren Erwartungen handelt, sehen wir auch an sehr vielen Stellen in der Bibel. Ich nehme mal noch mal was raus hier. Zur Zeit der Patriarchen gab es eher in der Gesetze, zum Beispiel das Gesetz der Erstgeburt, dass der ältere Sohn fast den gesamten Besitz der Familie ererbte. Oder bei Frauen war das so, dass der Wert der Frau darin bestand, in erster Linie, wie viele Kinder sie zur Welt brachte und wie sie ihre Rolle in der Familie erfüllte. Und auch hier sehen wir, dass Gott dies auch ständig immer wieder im Einzelfall zumindest umkehrte. In einer Generation nach der anderen arbeitet Gott nicht mit dem Älteren, sondern mit dem jüngeren Sohn. Abel und nicht Kain. Isaak und nicht Ismael. Jakob und nicht Esau. Josef und nicht Ruben. Ephraim und nicht Manasse. Mose schied über Aaron. David und nicht seine älteren Brüder. Und es gibt viel mehr Beispiele. Und all diese Männer waren nicht nur die jüngeren Söhne, was an sich schon bemerkenswert war, sie waren auch Typen mit Fehlern und Schwächen. Und dabei versuchen die biblischen Texte das überhaupt nicht zu kaschieren. Jakob war ein Mann, der damit nicht klar kam, dass Esau Papas Lieblingskind war und dass er ein paar Minuten nach Esau geboren wurde und dass er ja, damit nur an zweiter Stelle stand. Und so wurde er zu einem Betrüger und Integranten. Josef war als Teenager ein ziemlich großer Angeber. Mose, der ja ein großes Volk führen sollte, hatte Probleme, öffentlich zu sprechen. Und wen Gott so alles als Erlösergestalten erwählte, Gideon, Jephthah, Simson, deren Lebensläufe teilweise Trümmerhaufen aus Fehlentscheidungen und üblen Taten waren. Die stehen dann parallel zu denen, wo Gott sie gebraucht hat. Wir wissen um Davids Ehebruch, Mord und Missbrauch seiner Macht. Und dass sich Gott wieder und wieder schwache und fehlerhafte Männer aussuchte, war eben kein Zufall. Er tat dies, um zu demonstrieren, dass er die Macht hat, selbst mit unzureichenden Menschen etwas Großes zu bewirken und an seine Ziele zu kommen. Alle Ehre gehört Gott. Wir sehen aber auch dieses Prinzip der Umkehrung bei so manchen Frauen. So wirkte er durch die alte und ja, eigentlich schon verbrauchte und zunächst unfruchtbare Sarah und nicht durch die junge Hagar. Später durch die wenig geliebte Lea und nicht durch die schöne und begehrte Rahel. Hannah, die Mutter von Simson, beide unfruchtbar, damals eine Schande. Und er wirkte auch durch Tamar, durch Rahab, Ruth und Bathseba. Nach den kulturellen Normen ihrer Zeit alles Außenseiterinnen eigentlich. Tamar verführte ihren eigenen Schwiegervater durch einen Trick zum Beischlaf. Rahab war eine Prostituierte. Ruth war eine Heidin aus einem verachteten Volk. Bathseba war die Frau eines anderen Mannes, die von König David zum Ehebruch genötigt wurde. Also wir haben es wieder mit Menschen zu tun, die eigentlich in den Augen der damaligen Eliten moralisch, ethnisch, sozial Randsiedler waren. Auch diese vier Frauen werden namentlich in Matthäus 1 genannt. Nun haltet euch fest, liebe Geschwister, diese vier Frauen waren, so von der menschlichen Linie her gesehen, waren sie Vorfahren des Erlösers dieser Welt. Und die werden extra reingeschrieben. Also es kommen eigentlich nicht so viele Frauen dort vor. Meistens wird es immer über die Männer definiert. Aber diese Frauen werden namentlich genannt und das hat seinen Grund. Und so nimmt Gott sich immer wieder Personen, die in den Augen ihrer Mitmenschen am Rande stehen und stellt sie ins Zentrum. Das wird nicht immer sofort sichtbar und offensichtlich, aber im Rückblick oder im Überblick eben dann irgendwie doch. Also sind auch die Stammbäume kein langweiliges Beiwerk in der Bibel, sondern können äußerst interessante Einblicke in Gottes Handeln und in seine Prinzipien geben. Auch beim Vorantreiben der Heilsgeschichte über die Jahrtausende hinweg. Ja, abschließend, bei Predigten und Bibelarbeiten geht es ja oft darum, dass wir uns einen Text rausnehmen und ihn genauer anschauen. Gestern Abend haben wir uns einen Vers rausgenommen, Schwester Magdalena, und haben lange darüber nachgedacht und es ist gut so und das müssen wir immer wieder tun. Dass wir sozusagen die Lupe nehmen und hineinblicken. Aber es ist auch immer mal wieder gut, sozusagen das Fernglas zu nehmen und die ganz großen Linien in der Bibel in den Blick zu nehmen. Und dann sehen wir plötzlich, wie alles ineinander greift und zusammengehört. Und wir sehen, dass die Bibel von der ersten Seite bis zur letzten Seite eine große Geschichte erzählt. Und dass die vielen, vielen kleinen Puzzleteile ein ganz großes Bild ergeben. Ja, es ist wichtig, dass wir immer mal wieder auch so das Ganze in den Blick nehmen. Und eine der gewaltigen Wahrheiten, die das Wort Gottes durchzieht, ist die der großen Umkehrung. Gottes Denken. Seine Maßstäbe sind nahezu immer anders, als wir das so in unserer Gesellschaft haben oder auch in anderen Gesellschaften, oft entgegengesetzt. Und wenn wir Bürger dieses Gottesreichs sind, müssen wir unser Denken eben auch immer wieder im Hinblick auf diese große Umkehrung überprüfen. Und das hat eben auch sehr konkrete Auswirkungen bei unserer Beurteilung, was klein und groß ist, was wichtig und was unwichtig ist. Wenn es um Sieger und Verlierer geht, richtig und falsch, da werden wir uns sehr oft auch gegen den Mainstream entscheiden müssen oder verhalten müssen. Morgen Abend bei der Andacht, da werden wir hier weitermachen, dann werden wir weiter über die große Umkehrung nachdenken. Aber an dieser Stelle soll es soweit damit seine Bewandtnis haben. Wir beten zusammen, ich werde erst frei beten und dann werden wir nahtlos gemeinsam das Unser Vater beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben, dass wir dich verehren, dass wir dich als unseren alleinigen Erlöser anerkennen, dass wir unsere Knie vor dir beugen. Und dass du in allen Dingen das Zentrum und die Mitte unseres Lebens sein sollst, dass du uns vorangehen sollst und dass wir keinen anderen Herren nachfolgen wollen. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du diesen Weg in die Niedrigkeit gegangen bist für uns, um uns zu erhöhen. Welch ein Tausch hat da stattgefunden, wie unverdient, wie gnädig bist du. Und Herr, hilf uns, dass dieses Wissen um die große Umkehrung, die du vorgelebt hast, dass das unser Herzen, unser Denken, unsere Entscheidungen immer mehr prägt und wir immer mehr davon bestimmt werden. Wir wollen deinen Fußstapfen nachfolgen und weisen auch die Ansprüche aller selbsternannten Herren und Mächte zurück. Dich allein verehren wir. Vater und den Sohn, den Heiligen Geist. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt noch ein paar Abkündigungen. Wir freuen uns, viele von euch heute Abend zu sehen. Ja.
Vielen herzlichen Dank, Herr Lamarck, für die Predigt, die große Umkehrung. Ja, Gott handelt so überraschend anders. Und danke, dass Sie es uns auch wieder so ans Herz gelegt haben, diese starke Wahrheit, Jesus allein. Vielen Dank, ja, und Sie können heute Abend mehr hören aus der Arbeit der Seemannsmission. Es gibt spannende Berichte und Zeugnisse. Und Ehepaar Lamarck wird uns berichten aus Hamburg, aus ihrer Arbeit. Und das Opfer ist auch bestimmt heute Morgen und heute Abend für die Seemannsmission. Dann möchten wir Sie einladen für nächsten Sonntag. Da wird Hans-Martin Stäbler bei uns sein und die Predigt halten. Ja, Herr Lamarck, möchten Sie noch etwas zu Ihrem Büchertisch sagen? Oder?
Ich stehe nachher dort.
Ja.
Und,
ja. Ja. Und dann bitten wir noch um den Segen. Ja, genau heute Abend, 19 Uhr. Herzliche Einladung.
Gott segne diesen Tag. Segne unsere Hände, dass sie behutsam sind. Segne unsere Augen, dass sie das Unsichtbare nicht übersehen, dass andere sich wohlfühlen können unter unseren Blicken. Segne unsere Ohren, dass sie das Unbequeme nicht überhören, dass sie sich verschließen für Lärm und Geschwätz. Segne unsere Lippen, dass sie keine Worte sprechen, die verletzen und zerstören, dass sie Anvertrautes bewahren. Gott segne uns und diesen Tag. Amen. Amen. Gott mit euch.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.